Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und die beiden Hochleistungsfrustrierten, die begrüßen euch zu Folge 268. The Self-Fulfilling Prophecy. Nicht wundern, auf der Vorschaukarte wird das The weg sein, weil das kann man ja so schwer aussprechen. Die gucken auf ein ernüchterndes Spiel zurück. Und bevor sie das tun, sagen sie sich gegenseitig und vor allem euch da draußen noch einmal ganz formal Hallo. Hallo, mein lieber Thomas.
Ja, hallo. Hallo Jan, hallo alle. Ja, beim Thema Frust bin ich endlich mal ein Overperformer.
Muss ich sagen. Willkommen in meiner Welt.
Habe ich eine ganz starke Leistungsbilanz jetzt die letzten Wochen. Das ist von wegen in Deutschland würde, gäbe es kein Wachstum mehr. Der Frust wächst, verdammt nochmal. Hallo alle.
Willkommen in der
Werder-Bubble. Es ist schon wieder Donnerstag und wir haben schon wieder uns selber dafür ausgelacht, dass wir wieder fertig werden mit der Aufnahme, kurz bevor die PK anfängt. Aber nein, die PK ist erst morgen am Freitag.
Die PK wartet mit der PK, bis der Worum-Podcast rausgekommen ist, um die dort gemachten Analysen entsprechend zu verarbeiten, um dann morgen Stellung zu beziehen zu den Vorwürfen, die die beiden Hochleistungsfrustrierten im Worum-Podcast machen. Scheint eine neue Linie bei Werder zu sein. Gucken wir nachher nochmal
drauf. Ich möchte nicht drauf rumreiten, aber das hätten sie mal in den letzten Wochen schon machen sollen.
Ja.
Hier mal reinhören, denn auch darüber möchte ich noch mit dir sprechen. Es ist, wir dachten... Eben, wir hatten gar keine großen Vorgespräche irgendwie aus terminlichen, zeitlichen Gründen und sind auch so ein bisschen auf Entzug, ne, mein Kuschelbär, ne, und haben dann eben so kurz vor Beginn der Aufnahme festgestellt, so eigentlich recht eindimensional, so das Programm, das wir haben. Aber dann haben wir festgestellt, ist es eigentlich gar nicht. Klar, wir müssen auf Freiburg zurückgucken. Aber da hängt ja irgendwie dann doch eine Menge dran und auch eine Menge Interpretationsspielraum und eine Menge offene Fragen. Und ich möchte da dann doch schon nochmal ein bisschen drauf rumreiten, ob das denn wirklich Stand jetzt eine gute Idee war, am Deadline-Day sich nicht um Spieler zu kümmern, sondern um einen neuen Trainer. Aber der Reihe nach.
Gucken wir gerne drauf. Ja. Spoiler, Antworten, einfache Antworten wird es eher nicht geben.
Nein,
da kennt ihr uns.
Seit wann gibt's die Antworten?
Ja, aber auch reden kann ja helfen, habe ich gelernt.
Apropos reden kann helfen, auch das möchte ich bitte auf unsere kleine To-Do-Liste für Folge 2, wo stehen wir denn? 268,
genau.
Auf die kleine To-Do-Liste schreiben, und zwar reden hilft. Bin ich besonders sensibel oder stelle ich da fest, dass da eine kleine PR-Offensive in der Werder Geschäftsstelle angelaufen ist? Ja, überall ist Operation Wogenglätten scheinbar.
Ja, genau. Operation Image, um Imagepolitur.
So, ja, sehr gut, genau. Ne? So ein bisschen Fanseele streicheln und so ein bisschen Außendarstellung, das ist ja dein Thema. Also da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Und dann ist ja noch ein Spiel, auf das ich mich wahnsinnig freue, übermorgen.
Ja.
Ne? Ist doch schön, wenn man am Valentinstag mal richtig den Arsch voll kriegt.
Ja, einige Leute freuen sich drauf. Ich für meinen Teil kann hier Enttäuschung heucheln, dass ich nicht im Stadion bin. Die mich wirklich gut kennen, wissen, dass ich mit Absicht nicht hingehe.
Ja. Arschvoll am Valentinstag ab Montag an der Ahlhorner Heide.
Ja, oh Gott,
aus dem Kofferraum.
Genau. Aus dem Kofferraum, genau.
Ja, ja, mein Freund, womit möchtest du
steigen
anfangen?
Wir steigen ein mit Freiburg, komm. Also das ist ja, weil ehrlich gesagt, wir das ja auch verbalisiert in der letzten Folge so ein bisschen, sagen wir mal, auf kleiner Flamme gekocht haben, Euphorie und Erwartung. Alleine, ich habe dann auch gemerkt, kurz vor Anpfiff habe ich dann doch gedacht, so, wenn sie jetzt vielleicht doch irgendwie, Daniel Thun vielleicht doch irgendwie schon so ein bisschen was bewegen können im Kopf. Da wurde ich schnell enttäuscht.
Ja.
Das ist dann leider wirklich so.
Ja.
Es ist irgendwie different coach, same problems.
Ja.
War so das Gefühl, ne?
Ja, same, aber überhaupt nicht different irgendwie. Hm. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass der Titel Self-Fulfilling Prophecy nicht auch so ein bisschen mit diesem fatalistischen Gefühl spielt, das sich eingestellt hat. Ich glaube, das erste Mal bei der Aufstellung. Ich glaube, da waren ja schon viele so, oh, und warum, was, wofür haben wir das jetzt gemacht? Weil es war dieselbe Startelf bis auf Keke Top. Mhm. Ne? Es war dasselbe System. Es war, ja, es sah erstmal alles gleich aus. Und unabhängig davon, ob das dann auch irgendwie so war, Klammer auf, ja, war so, aber in dem Moment machte sich halt schon, habe ich zumindest festgestellt, bei vielen so ein leichtes so, breit das erste Mal. Wie ging es dir? Hast du was anderes erwartet?
Nee, trifft es genau, also es trifft genau dieses Gefühl, wobei ich auch sagen muss, also in einer versucht realistischen Einschätzung dessen, was da kommt, ich bin nicht davon ausgegangen, dass der aus dem 5-3-2 weggeht und die Startelf komplett auf links zieht. Wo ich wirklich enttäuscht war, ist einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass man auch in dem, keine Ahnung, in der Euphorie oder in der Motivation, ja, in der Körpersprache der Spieler auf dem Platz einfach null gesehen hat, dass da jetzt ein neuer Impuls gesetzt worden ist, von dem sich alle wahrscheinlich auch im Verein insgeheim erhofft haben, dass alleine dieser Impuls schon reicht, um einen entscheidenden Knoten durchzuschlagen.
Ja.
Und dass das halt nicht funktioniert hat, das war wahrscheinlich der Reality-Check für alle.
Ja.
Und auch wenn man logisch versucht, drauf zu gucken, eigentlich nicht zu dem Schluss kommen kann, dass es ausreicht, zwei Trainingseinheiten mit einem neuen Trainer zu haben, um all das, was die 10 oder die 12 Wochen vorher schiefgelaufen ist, vergessen zu lassen.
Ja, aber das ist natürlich auch grundsätzlich die Frage, ob das überhaupt geht, wenn du nur ein Gesicht austauschst. Ne?
Ja.
So, und ja, das natürlich dann auch, dass man sich natürlich auch nicht groß wundern muss, dass in der Mannschaft nicht plötzlich ein Schalter umgelegt wird, wenn weiter Duarte und Grosso hauptsächlich da sind. So, und nun auch ein Trainer kommt, der unerfahren ist in der Bundesliga und der halt jetzt auch nicht derjenige ist, wie dieser Typ in Frankfurt zum Beispiel, dieser durchgeknallte Mallorquiner, Riera heißt der, glaube ich, der gesagt hat, meine Spieler, weiß ich nicht, ich hoffe, ich zitiere es richtig, würden für mich vom Hochhaus springen. Ja, wo man denkt, Digga, ein Spiel, du hast 1-1 gegen Baumgart. Ja, was willst du eigentlich? Aber so änderst du natürlich was. Wenn du natürlich den etwas jüngeren Mann, der etwas geschliffener redet, dann dahin setzt und den etwas älteren, vielleicht kompetenteren wegnimmst, aber sonst alles so lässt, ist ja auch, wie soll beim Team, frage ich dich, der Eindruck entstehen, jetzt weht hier aber ein anderer Wind. Also stelle ich dir auch, ohne das jetzt zu bewerten, ne? Aber
ja, schon klar.
Ist natürlich dann auch schwierig für ein Team, jetzt zu denken, so, und jetzt legen wir einen Schalter um, weil es ist ja so, dann kommt dieselbe Aufstellung, dasselbe System. Wie sollen Spieler auf den Platz gehen und spüren, jetzt habe ich wieder richtig Feuer unterm Arsch?
Die Frage, die ich mir dann viel mehr stelle, ist aber, ist die Erwartung nicht komplett überzogen?
Man muss sich ja mal in seine Lage versetzen. Die Erwartung an wen denn jetzt? Die Erwartung an Tune oder die Erwartung an die Mannschaft?
Naja, die Erwartung an die Mannschaft unter dem Einfluss eines neuen Trainers Daniel Tune.
Ja, und da bin ich der Meinung, die Erwartung an die Mannschaft kann nicht groß sein, weil sich ja eigentlich gar nichts ändert. Die Erwartung an Tune ist ja noch ein anderes Thema.
Ja, aber die Erwartung an die Mannschaft ist für mich dann ehrlicherweise einzig das gewesen, was ich das war eigentlich mehr eine Hoffnung als eine Erwartung, das, was ich gerade gesagt habe.
Mhm.
Ne, dass der Schritt ins Neue hinein alleine schon so viel Energie im Kopf freisetzt, dass man einfach das anders zeigt. Da erwartet man ja keine Automatismen und keine traumhaften Spielzüge. Man erwartet einfach nur Körpersprache, Zweikampfhärte, und einfach so eine demonstrative Motivation.
Ja.
Aber vielleicht ist das auch zu hoch, ich weiß es nicht.
Ja, weißt du, was ich nämlich, und da sind wir genau an dem Punkt, was ich nämlich jetzt gerade in Frage gestellt habe, ist es überhaupt ein Schritt ins Neue rein aus Sicht der Mannschaft? Weil aus Sicht von außen, von uns, ja, wir haben jetzt einen neuen Trainer. Das ist ja was anderes. Aber kann man das von der Mannschaft erwarten, wenn sich eigentlich überhaupt nichts ändert?
Ja. Ja, ist eine berechtigte Frage. Kann ich nicht beantworten.
Ich kann sie auch nicht beantworten. Das habe ich nur gedacht irgendwie. Ja. Immer von wegen, denk wie die anderen denken, versetz dich mal in die andere Perspektive. Natürlich, von außen denkt man, man wechselt jemanden aus und dann ist alles anders und so. Wenn du natürlich aber da jemanden hinsetzt, wie Daniel Thun vom Typ her, der ja seine Qualitäten hat, ne? Aber er ist jetzt halt nicht so ein Typ wie, keine Ahnung, Urs Fischer in Mainz oder
witzig, dass du das sagst, da wollte ich gerade
oder hin. Der Riera jetzt, ne, den ich genannt habe als Beispiel, der dann halt auch wirklich da mit dem Kercher durchgeht und alles, ne, und sagt, ey, ist mir scheißegal, ob du Dreierkette spielen willst, Marco, du bist der Kapitän, ich spiele jetzt Viererkette, Punkt. Du siehst doch, wo euch eure Dreierkette hingebracht hat. Halt die Fresse. So, das ist ein Impuls, wo dann, glaube ich, auch Spieler rausgehen. Zwar schlecht gelaunt vielleicht, und ne, aber wo sie zumindest auch spüren, jetzt ist hier was anders. Aber so, es war ja auch, wir gucken das und denken, ist ja gar nichts anders. Aber auch die Mannschaft kommt ja zum Training und denkt sich, da ist immer noch
kurz. Naja, das weiß ich nicht.
Ja, aber das
heißt, weiß ich nicht.
Wie gesagt, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich stelle nur die Frage. So.
Ja, ich kann dir aber zumindest schon mal sagen, ja. Also ich habe in diesem Kontext jetzt auch gerade, weil, also wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, auf dem Platz wirkt das anders, ja, weil er einfach aktiver, lauter coacht, ja, weil er derjenige ist, der mittendrin ist im Geschehen und da einfach Ansagen macht.
Ja.
Ich habe jetzt über die Woche zwei weitere Beobachtungen gemacht, die das eigentlich eher bestätigen. Ja, also zum einen wird die Deichstube nicht müde zu betonen, das sieht anders aus auf dem Platz. Zum anderen haben wir zum Beispiel auch über die Social Media Accounts des Podcasts Rückmeldungen bekommen, die sagen, das ist total komisch, ja, von Leuten, die beim Training waren. Die Stimmung auf dem Platz wirkt total gut.
Ja.
Ja. Also da ist einfach, da ist keine Tranigkeit, keine Traurigkeit drin. Die machen Spielchen, die machen Siegerfotos, die machen, Romano Schmid stellt sich ins Tor.
Haben sie unter Steffen auch schon gemacht und gute Stimmung war ja nur noch nie das Problem bei uns. Ja, vielleicht eher zu viel gute Stimmung. Aber ich möchte das auch mal trennen. Wir sprachen ja jetzt über Freiburg. Ne? Ich will noch gar nicht über Thun, will jetzt noch gar nichts sagen. Ne? Wir sprachen ja nur über das Gefühl in dieses Freiburg-Spiel, dass man reinging und dachte, was kommt jetzt? Und alles blieb irgendwie beim
Ja, aber beim da bin alten. Ich dann trotzdem bei dem Thema Erwartungsmanagement.
Ja, genau.
Also das finde ich ja wichtig, ja, weil reinzugehen mit der Hoffnung ist ja gut und schön, aber die Frage ist ja, ist das ein realistischer Anspruch? Da bleibe ich dann dabei, ja. Daniel Thun ist nicht gekommen, um eine gebrochene Mannschaft wieder aufzubauen. Ja, Daniel Thun ist vorrangig gekommen, wenn du es so willst, ja, um erstmal als Sportpsychologe zu wirken.
Um
die Leute in dem, was sie können, was sie ja unbestritten können, zu bestärken und im Optimalfall relativ schnell eine Struktur zu entwickeln, in der sie sich wieder dahin arbeiten
können.
Aber diese Struktur entsteht ja nicht in zwei Tagen Training und die entsteht auch nicht mit einer simplen, lauten Ansprache vor einem Freiburg-Spiel in der Kabine.
Ja, genau.
Ist meine Meinung. So, ne?
Deswegen bin ich auch komplett bei dir.
Ich bin in der Wirkung jetzt einfach. Bin ich noch nicht so, dass ich sage, oh, der neue Trainer Effekt ist schon wieder verpufft.
Nein.
Das können wir, glaube ich, erst in zwei, drei Wochen sagen.
Exakt. Und das wollte ich auch eben, deswegen bin ich da reingegrätscht, ne? Weil das wollte ich trennen, ne? Ich wollte sagen, ich rede jetzt nur über dieses Freiburg-Spiel. Und, dass da halt noch kein Schritt ins Neue zu sehen war, für uns nicht. Man das aber auch noch nicht erwarten kann, weil die Mannschaft sieht das ja auch noch nicht. Ne? Ob du jetzt, ne? Weil für die Mannschaft hat sich ja erstmal nicht viel geändert. So. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob Thun das nicht mittelfristig noch packen könnte. Ne? Mir geht es jetzt erstmal nur um den Eindruck Freiburg. So.
Ja.
Und du fragst zu Recht, ja, wen kann das überraschen? Ja, aber offenbar hat es viele überrascht, wenn man danach die Reaktionen liest. Die gingen ja doch von bis. Ne? Also mir ist aufgefallen, es wurde viel sachlicher diskutiert nach diesem Reality-Check, dass der Trainer alleine noch nicht die alle Probleme beseitigt hat, der Neue. Und die Meinung ging ja auseinander. Es waren ja auch Leute wirklich enttäuscht und sauer, dass halt noch nicht mutiger agiert wurde, ne? Und zu noch nicht sein System da sofort
Und zwar an vorderster Front der komplette Auswärtsblock in Freiburg.
Ja, richtig.
Ja, die haben die Mannschaft danach, und das habe ich von Werder-Fans echt lange nicht mehr gesehen, die Mannschaft wirklich auf links gezogen. Ne?
Ja.
Also nochmal, also ich verstehe diese Frustration total. Und dann sind wir bei dem Punkt, den wir beide ja gerade schon gesagt haben. Ja. Was du erwarten kannst, ist mit dem neuen Impuls, der gesetzt wird, für dich selbst anders aufzutreten.
Ja.
So. Und da lassen wir jetzt mal irgendwie strategisches Vorgehen, Aufgaben auf dem Platz, einfach erstmal außen vor.
Genau.
Ja. Aber ich will von dir sehen, dass du auch den Ernst der Lage verstanden hast. Die ist nämlich ernst, die Lage, und die wird immer ernster, die Lage. Und das wirkte nicht so. Und dann kann ich verstehen, dass jemand oder auch ein ganzer Block, ja, aus dem Sattel geht und sagt so, ey Leute, ganz ehrlich, man sieht nicht, dass ihr euch wirklich zerreißt, um das Ding hier möglichst früh und entscheidend abzubiegen.
Ja.
Ja. Und dann, also vielleicht kann man unterm Strich sagen, die viel größere Hoffnung, die in mir mittlerweile aufkeimt, ist, ich hoffe, dass die Mannschaft schnell versteht, worum es hier geht.
Ja.
Ja, weil wenn sie das Stadion und die Fans im Rücken haben will, dann muss sie das zeigen, dass sie das verstanden hat.
Ja. Also man muss ja da nochmal sauber trennen, ne? Die ich glaube 4000 Fans sind da irgendwie über 800 Kilometer hingefahren, ne? Und die haben, glaube ich, bis zum Abpfiff haben die supported. Ja, und der Protest gegen die Leistung und die Spieler von Auswärtsblock zu zitieren, die stinkigen Reaktionen kamen erst nach Abpfiff. Und das muss man auch sauber trennen, finde ich. Ne? Also die Fans standen immer noch, solange die Hoffnung bestand, da noch sich ein 1-1 zu ergaunern. Klammer auf, was übrigens mein Tipp war. Und fast... Nee, obwohl fast stimmt
nein.
So nicht.
Nein, einfach
es war
nein.
Nur ein Tor. Wir waren eine Halbzeit in Überzahl und trotzdem war es nicht mal fast. Ey, ja. Mann, ja, egal. Ja. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch getrennt wissen. Ne? So, es ist ja, wie soll ich sagen? Man kann natürlich auch, und du weißt, meine Angst fing erst an mit der Entscheidung vom Deadline Day. Steffen rauszuschmeißen. Da fing meine Angst erst an. Und Thema Erwartungsmanagement. Ich muss ehrlich sagen, ich war vom Freiburg-Spiel, ich war froh und erleichtert, dass die Gesamtsituation nicht noch schlechter geworden ist.
Boah. Ja, das ist, also ich verstehe, was du sagst, ne? Aber das ist... Erwartungsmanagement ohne Widerstände.
Ja, aber das ist, also, wie gesagt, meine Ängste sind woanders. So, und ich hatte vorher keine Angst und ich, naja.
Ja, das hat bei mir, ich fühle es ähnlich wie du, ne? Bei mir schlägt das ehrlicherweise mittlerweile in die Richtung um, die bei dir schon 2 Wochen vorher eingesetzt hat, dass ich mittlerweile einfach ganz große Bauchschmerzen dabei habe, wie mein Verein generell als Gesamtbild nach außen hin mittlerweile dasteht. Ne? Also und damit meine ich so, Werder hat ganz lange es ganz gut geschafft, als Alleinstellungsmerkmal wirklich herauszustellen, dass sie ein Verein sind, während in der gesamten Liga irgendwie hektisch und laut und polemisch und auch aktionistisch irgendwie agiert wird, dass Werder da bislang immer eine gewisse Ruhe hat. Jetzt sage ich gar nicht, dass es in dieser Situation bis zum bitteren Ende hätte gehen sollen, aber spätestens was nach dem Deadline Day und dem Tausch Steffen Thiun passiert, macht mir einfach ein ungutes Gefühl, weil ich finde, dass auch die Verantwortlichen nach wie vor in der Öffentlichkeit nicht souverän wirken. Ja, und ich finde, es befremdet sehr, dass jetzt irgendwie der gesamte Vorstand sich in Einzelinterviews berufen sieht, sich zu rechtfertigen für das, was da passiert, und das alles in so einem Rechtfertigungsmodus passiert, ohne dass es eigentlich mal wirklich also sagen wir es mal lieber so, und das Ganze fußend auf so einer diffusen Kritikkultur in Richtung der Verantwortlichen aus dem Internet. Und selbst die Medien sind ja zumindest im Lokalen moderat unterwegs, würde ich mal sagen.
Ja, aber das ist natürlich auch, die haben ja nun auch noch so ein bisschen Seriositätszwänge. Ne? Die können ja jetzt nicht nur die lautesten. Und das ist natürlich so. Aber es gab immer schon Leute, die haben sich im Park auf eine Bananenkiste gestellt und haben irgendwas laut gerufen. Die Frage ist, wer nimmt es auf und nimmt man es ernst und macht man sich davon in die Hose. So. Und das fand ich so ein bisschen, ja, das hat mich noch so ein bisschen noch extra frustriert, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte von diesem Freiburg-Spiel. Also wie gesagt, ich hatte echt die Befürchtung, wir kriegen da richtig auf den Arsch und dann kommen da nicht irgendwie mit dem 0-1 raus. Aber ich hatte danach irgendwie das Gefühl, wir sind jetzt da, wo wir uns seit Wochen selber hingelabert haben.
Ja.
Es ist wirklich so. Und es ist für mich wirklich Momente, die Außendarstellung. Man kann über den Kopf von Fritz, und das können wir gleich von mir aus alles noch machen, aber es ist für mich mindestens genauso schlimm, wenn unsere Führungsspieler, namentlich Friedel und Stay, sich danach vor Mikrofone stellen und woran hat's gelegen, ja, und dann sagen, ja, wir haben in der Offensive, in der Offensive ist zu wenig Qualität und Justin muss den machen. Ja, tut mir leid, das ist auch kein gutes Bild. Ja, also
ja, ich habe die Interviews nicht gesehen.
Bei solchen Interviews, in solchen Äußerungen zeigt sich auch die Qualität von Führungsspielern. Und nicht mal zu sagen, wir haben zu wenig Qualität, sondern die da vorne in der Offensive, ne, das ist einfach nicht, also tut mir leid. Und klar machen wir die Chance nicht rein und es gibt neue Statistiken, neue Datenanalysen, können wir auch nochmal drüber sprechen. Das ist wirklich, da schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen. Werder spielt sich die viertmeisten Torchancen, ja, aber trifft nichts. Ja. So, aber davon war ganz mal abgesehen.
Gehört oder ich will ganz kurz nur eine ganz kurz. Neulich mal irgendwo gelesen oder gehört, Werder ist sogar die beste Mannschaft in Sachen Ball ins in die gefährliche Zone vor dem 16er zu bekommen. Und die schlechteste in der Chancenkreation.
Ja, und das sind halt alles noch Zahlen aus der Steffenszeit, wo das noch einstudiert wurde. Das ist beachtlich. Und wenn man ein bisschen mehr auf diese Daten geguckt hätte und am Deadline Day sich vielleicht darum gekümmert hätte, Fraser Hornby aus Darmstadt zu holen, der jetzt in 7 Tagen 2 Tore und 2 Assists auflegt, ja, der trifft und trifft und trifft und genau der Typ ist. Ey Mann, wirklich, ne, abgesehen davon oder halt mal in der Innenverteidigung mit unseren beiden Rookies da hinten. Das wollte ich nämlich eben noch sagen, ne? Unsere Offensive, in der Offensive ist zu wenig Qualität. Ey, wir kriegen beide Gegentore zum 0-1 durch Abwehrfehler, also durch Fehler von unseren jungen Abwehrspielern, die ich denen nicht vorwerfen will, aber was dann ja wohl, also wo man dann als Führungsspieler dann auch mal das vielleicht im Hinterkopf haben müsste. So. Und ein Jens Day, tut mir leid, ne? Alle 5 Spiele mal ein Tor und so, keine Frage, aber der hat in Freiburg 90 Minuten lang versteckt. Wo war der? Wir waren in Überzahl, durchs Zentrum ging nichts. Wir haben 43 Flanken geschlagen. Digga, 43 Flanken. Und ich glaube, 2 kamen irgendwo an. Aber durch die Mitte kam, die haben uns nach außen getrieben. Es ist der verdammte Job gewesen, gerade von Jens Day, durch die Mitte was zu kreieren in Überzahl. Und sich danach dann hinzustellen und zu sagen, in der Offensive ist zu wenig Qualität. Das ist zu wenig. Und auch da muss die Erkenntnis langsam ankommen. Ne? Wir können, solange wir immer nur über Horst und Tune und Fritz und Niemeyer und weiß ich nicht, wen noch reden, hat die Mannschaft ein Alibi. Und das.
Ja, also ich verstehe, das verstehe ich auch, das sehe ich auch ähnlich. Zur Wahrheit gehört allerdings dann aber eben auch, dass es nicht zuletzt auch Aufgabe eines Trainers ist, den Spielern Werkzeug an die Hand zu geben, dass ihnen das wieder gelingt.
Du hast ja recht.
Also ich bin ja bei dir, ne? Also es wirkt ja einfach recht. So hilflos, dass 40 Flanken in den 16er segeln und davon werden 38 mit dem Knie geklärt oder von den langen Innenverteidigern rausgeköpft. Ja. Danke. So, ne? Und wenn das einzige Mittel ist, an dem sich die Mannschaft bedienen kann, dann ist das auch ein Versäumnis des Trainerteams, ihnen keine anderen Optionen an die Hand
aber,
zu geben.
Aber, und da schließe ich an der Fehlerkette an und das ist das Gegenteil von Widerspruch. Es ist natürlich auch die Aufgabe des Managements, einem Trainer die richtigen Werkzeuge dafür in die Hand zu geben.
Total.
Und dazu gehört zum Beispiel ein Stürmer.
Und fatale Fehleinschätzungen zu sagen, Boniface und Top reichen.
Absolut. Und ist dann einfach, und am Deadline Day sich um die Trainersuche, sich um Bo oder Bo zu kümmern. Ey, tut mir leid. Ja. Und das ist, da muss ich schon nochmal nachhaken und nachtreten auch, weil mich das wirklich frustriert hat und auch diese Interviews danach, das gibt mir einfach kein gutes Gefühl. Auch Tune ist auch schon in diesem Rechtfertigungsmodus. Ja, genau. Der hat das angenommen nach einem Spiel, als wird er da schon 2 Jahre auf Abruf sitzen und ist auch schon in der Rechtfertigung, er ist ja nicht in der Erklärungsnot eigentlich. Müsste er nicht sein, aber er fühlt sich unter Erklärungsdruck und wenn du dann schon so anfängst, deine ersten Entscheidungen, du kommst als erhoffter Gamechanger, und dann bist schon in deinen ersten Entscheidungen im Kopf so darauf abgerichtet, was sagen andere außen, was kann man mir vorwerfen und was nicht, ja, das ist schwierig dann. Und dann einen Funken auf die Mannschaft zu übertragen, ey, schwierig. Da sitzen 15 Profis vor ihm, die haben mehr Erfahrung als er selber.
Als der Trainer. Wobei,
und wenn die Mannschaft dann einen Funken auch noch aufs Stadion jetzt am Samstag übertragen, ey, bitte, also das sind eine Menge Lunden und keiner hat ein Feuerzeug.
Ja, und auf der anderen Seite, das wissen dann die vermeintlichen Führungsspieler, Marco Friedl und so, wissen sie auch ganz genau, dass es bei den Werder-Fans in der Vergangenheit schon immer nie 3 super Spiele hintereinander gebraucht hat, um sie endlich wieder auf die Seite zu ziehen.
Nein.
Sondern da kommt genau das rein, was ich gerade gesagt habe. Es reicht im Weserstadion schon einfach 5 Minuten lang mal zu zeigen, dass du verstanden hast, worum es geht und dich einfach demonstrativ reinzubeißen. Und sofort hast du das Stadion auch wieder auf deiner Seite.
Ja.
Ne? Also ich bin bei dir. Ich bin auch in der Beobachtung, was Tions Reaktion auf die Kritik nach dem Freiburg-Spiel angeht, bei dir. Das finde ich ehrlicherweise auch ziemlich bedenklich.
Ja.
Denn es hätte in meinen Augen von seiner Seite gar nicht die Rechtfertigung gebraucht.
Das meinte
ich. Ich habe so aufgestellt, weil mit Grosso und Duarte da 2 Leute die Mannschaft viel besser kennen als ich.
Ja,
ne? Aber es gab ein paar kleine Lichtblicke, das muss man dann auch sagen. Ich hoffe, dass er die verfolgt.
Ja.
Das sind dann so Sachen wie, die Einwechselspieler haben mir jetzt dann auch nicht gezeigt, dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Startaufstellung.
Ja. Ja. Ey, alleine diese Formulierung, das ist sein erstes Spiel und er soll alle anzünden und sagt, das müsst ihr mir erstmal das Gegenteil beweisen.
Ja.
So
genau
klingt
wie
das
Bangula.
Ja. Ey Mann, das geht doch nicht. Und so. Und wie soll denn da ein Funken auf die Mannschaft überspringen? Ne? Das ist schwierig und die müssen jetzt, und das macht mir Angst, dass man jetzt wirklich auch die letzte Chance am Deadline Day verdaddelt hat, da nochmal vielleicht auch nochmal einen erfahrenen Innenverteidiger auszuleihen, der den Malatini und so, und ey, guck mal, wir haben Amos Pieper, Pechmarie und wir haben Glasknochen-Nick, ja, der immer wieder verletzt ist und dann haben wir Malatini und Koulibaly, die wirklich tapfer alles geben, ja, mit ihrem in ihrem Teenager, gefühlten Teenager, unerfahren, Malatini ist ja schon älter, aber natürlich auch immer noch die Fehler machen, ey, und dann verdaddeln wir die Chance, da nochmal uns zu verstärken,
ich habe große Sorge und auch aber gleichzeitig ein bisschen Hoffnung, dass Tion schnell versteht, dass homöopathisches und vorsichtiges Herumfummeln an dem Konstrukt, das er da vorgefunden hat, mutmaßlich nicht die Wende bringen wird.
Ja.
Ne, sondern dass er hoffentlich auf sich vertraut, weil das ist dann ja auch das, was er irgendwie demonstrativ immer nach außen trägt. Ja. Ich weiß schon, was ich tue und ich habe die Erfahrung und lass das mal meine Sorge sein und die Spieler können sich auf mich verlassen und ihren Druck bei mir abladen und so. Das muss er dann jetzt auch, sagt er ja auch selbst, ne, daran muss ich mich auch messen lassen. Ja, aber bitte lass es jetzt nicht einfach nur Dampfplauderei sein, denn darauf sind wir echt angewiesen. So.
Ja, und wie gesagt, und auch das zahlt nochmal echt auf meine Motzkarte ein. Wann soll er das machen, ja? Dann wird er 2 Tage vor Freiburg vorgestellt, ja, und das nächste Spiel ist dann Bayern. Und da kannst du natürlich auch nicht im Heimspiel gegen Bayern alles umwerfen und sagen, so, und jetzt probieren wir mal was ganz anderes. Dann kriegst du ja zweistellig. So. Ja. Also wie undankbar ist das? Und dann machst du 2 Wochen nichts, dann muss er sich irgendwie für das 1-6 oder so dann wieder rechtfertigen, jetzt am Wochenende. Und dann ist auch irgendwann dieses, jetzt vertraut mir mal, ich weiß schon, was ich tue. Wie sollen ihm die Spieler das noch abnehmen dann? Also es wird ja auch nicht leichter und das bestärkt mich nochmal in meiner Meinung, die ich schon hatte, dass das einfach ein beschissener Zeitpunkt war.
Ja, ich, also so gesehen, und wir beide werden da sein, das Millern-Tor wird ein Schicksalsort für diese Mannschaft werden.
Das wird wirklich so. Sicher. Ey, und weißt du, was ja auch noch krass war, ne? Was mich auch noch ein bisschen mehr gebrochen hat, noch das Freiburg-Spiel. Ne? Wir hatten ja die letzten Wochen und konnten wir uns mit Recht immer wieder in jedem Spiel über mindestens eine strittige Entscheidung ärgern, die gegen uns gelaufen war, weil der VAR das Handspiel nicht gibt, der Schiri das nicht gibt, das 2-0, weißt du, von Hoffenheim mit dem Foul, da pfeift er nicht faul und so weiter, war immer alles gegen uns, das Matchglück. Und dann ist ja das Krasse, in Freiburg war es sogar auf unserer Seite. Ja. Also Aytekin war unser bester Mann. Ja. So, wir kriegen zweimal, ey, dass dieses Suzuki-Tor nicht gegeben wird. Mehr Glück kannst du nicht haben und dass die rote Karte sieht natürlich fies aus im Standbild, aber wenn du siehst, wie unter welchen unglücklichen, also muss man jetzt auch nicht unbedingt, ne, und 8 Minuten Nachspielzeit und so, also da war wirklich alles für uns hingewürfelt und dann klappt es auch nicht, ey Mann. Es ist so
die Leistung war nicht gut. Man muss dann aber auch sagen, lass mich lügen, ich glaube, Freiburg ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen.
Er hat das allererste Saisonspiel verloren, glaube ich. Und seitdem nicht mehr. So, und natürlich ist das so. Und es ist natürlich wieder, ey, maximal unglücklich. Ey, Justin Jinma schießt das Tor des Monats fast. Warum hält Atubulu den? Ja. Das geht
ja, vor allem im direkten Gegenzug, ey, ne? Aber wirklich, das ist ja nicht mal irgendwie eine Minute, das ist ja der direkte Gegenzug.
Ja, 17 Sekunden waren das. Und ich wette, also Malatini hat noch auf die Anzeigentafel geguckt, ob da noch die Wiederholung läuft von diesem sensationellen Fallrückzieher. Ja. Also Mann, ey, wie unglücklich ist das? Und Beste... Ja,
Malatini schenkt den Ball in der Ballannahme weg und dann geht Koulibaly nicht auf Beste raus, sondern lässt ihn einfach seelenruhig rein. Ja,
aber das siehst du auch bei Koulibaly, die Verunsicherung, ne? Dass weiß, es passiert ihm sonst, er ist immer dicht dran am Mann. Er weiß das, er kennt auch den Fuß und so. Er könnte das eigentlich verteidigen, aber er ist so verunsichert, weil er nicht weiß, ob hinter ihm beide da sind. Ne, falls noch gespielt wird und deswegen geht er nicht richtig drauf. So, und Beste schießt von denen auch nur 5 von 10 da oben im Knick. Mann. Ja. Ach, es ist wirklich, es ist ärgerlich. Ja, ey, dieser VAR, und wenn du dir dann anguckst, und gleich darfst du, ne? Wie viel Einfluss das mittlerweile hat, wenn du siehst, wir gucken auf die Konkurrenz, ne? Mainz hat jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen, aber die haben in beiden Spielen zusammen 3 Elfmeter bekommen, von denen einer geschenkt und 2 ergaunert waren. Ja, so. Und das bringt ihnen jetzt das Momentum auf die Siegerstraße. So. Und wir krebsen da unten immer noch um. St. Pauli gewinnt endlich mal wieder, aber nur, weil Führich ihnen diesen Handelfmeter schenkt. Ja. Der HSV geht in Heidenheim nur in Führung, weil von Heidenheim gerade einer verletzt draußen war auf der Seite und gerade wieder reinhumpelte an der Mittellinie und deswegen hinten fehlte, haben die einmal die Überzahl und gehen 1 Minute vor der Halbzeit in Führung. Ja. Und geben dem Spiel eine Richtung. Ja, so. Das ist immer wieder solche Situationen. Oder der HSV 2:2 gegen Bayern wird hier als Jahrhundertspiel immer noch gefeiert. Ja, aber wenn die nicht durch diese Schwalbe den Elfer kriegen und 1:0 in Führung gehen, geht das Spiel anders aus. Weißt du, was ich meine? Und das sind so kleine Dinge, wo es mich dann noch extra geärgert hat, als in Freiburg.
Trotz ja, und ich bleib dann weiter dabei, dass ich halt auch sage, defensiv ist das alles noch in einem Rahmen, der anders wirken würde und aussehen würde, wenn man in der Lage wäre oder wenn man wenigstens das Gefühl hätte, dass Werder die Kapazitäten hat, um zurückzukommen. Ja. Aber es ist ja mittlerweile wirklich so, dass Werder, wenn sie 1:0 hinten liegen, ich habe dann wirklich mehrfach den Impuls schon gehabt, einfach auszuschalten, weil ich einfach das Gefühl habe, da geht nichts mehr.
Ja, obwohl gegen sie Gladbach sind wir zurückgekommen. Und ja,
aber sie bauen einfach nicht mehr genug Gefahr auf.
Ja, okay. Ja, das stimmt, ne? Und trotzdem, man muss natürlich auch sagen, Freiburg, das sind natürlich auch die Weltmeister im Mauern hinten, ne? Ja. Und ich sag mal, wenn es mir Babajacken in Freiburg gäbe, wie die letzten 10 Jahre, welchen unattraktiven Fußball die gespielt haben, mit immer denselben Trainern, aber, ne? Und die waren froh und glücklich über diesen Sieg und haben das, ne, das Team über den grünen Klee gelobt. Für
Platz 37 Punkte.
Ey Mann, aber die waren zweimal bei uns im Strafraum. Also
ja, das reicht doch. Gegen Werder reicht das doch mittlerweile.
Ja, ey Mann, und die
können. Das ist ja auch genau die Taktik, die Frankfurt gegen uns gewählt hat. Ja? Oder
die Gladbach vor allem.
Gladbach gegen uns gewählt hat. Ja? Leverkusen. Es hat wunderbar gegen uns funktioniert.
Ja.
Tor machen, hinten reinstellen. So, ja.
Ja.
What can we say?
Ja, ja. Und interessant war, ich habe ein Interview gelesen mit Maxi Eggestein, der ja jetzt auch schon 5 Jahre mittlerweile in Freiburg ist und Captain und so. Ja. Der die Werder-Saison analysierte und meinte, ja, verfolge ich noch und so. Und ich war völlig überrascht über die Trainerentlassung, weil eigentlich haben die immer gut gespielt. So, ja. Das sah immer gut aus. Und dann habe ich mal geguckt, oh, die haben ja seit 10 Spielen nicht gewonnen. Oder ne, krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht und so. Und der meinte, für ihn gefühlt war das Derby hier in Hamburg, war der Kipppunkt. So hat er das, glaube ich, formuliert in dem Interview.
Ja, was war das? War die erste Niederlage, glaube ich, nach dem Sieg gegen Wolfsburg, ne?
Ja.
Meine ich. Und dann verließen sie ihn. Ja, du, also, das ist jetzt, glaube ich, ganz verständlich, ne, dass da einfach auch eine tiefe Frustration in allen Werder-Fans sitzt und auch eine Unsicherheit in Bezug darauf, ob, weil man halt eben jetzt einfach dieses Demonstrative, wir reißen jetzt das Ruder rum, noch nicht gesehen hat. Ich glaube, für das kommende Spiel heißt es einfach nur, Arsch zusammenkneifen und hoffen, dass es nicht so weh tut. Und dann geht's einfach wirklich nur noch darum, mit Blick auf die Spiele, die dann kommen, sich der Gefahr zu 100% bewusst zu sein und dann aber auch bitte alles auf den Platz zu lassen, was man irgendwie dort lassen kann. Denn dann, wenn das nicht passiert, dann kriegen wir, glaube ich, wirklich ein richtiges Problem.
Wobei, wie gesagt, der Einsatz, ne, es ist ja, ja, ach man. Ja,
aber weißt du, du kannst ja auch mit Leidenschaft und gut verteidigen. Es bringt dir halt am Ende nichts, wenn du trotzdem immer mit 2:0 verlierst.
Ja, wir müssen halt so, einfach mal in Führung gehen. Ne? Dann ist es vielleicht, das wäre... Ja. Okay, da müssen wir, glaube ich, auch das nächste Spiel ausklammern. Ich meine, wirklich. So eine Mini-Änderung, meine ich, gesehen zu haben in Freiburg. Und zwar hat Romano Schmid auf der anderen Seite gespielt. Also eher links und mit dem Mann. Und ich glaube, der Überraschungsschachzug, den sich Tune überlegt hat, war dieses bisher immer sehr rechtslastige Spiel. Ne? Also auch dadurch, dass Friedel ganz oft links außen stand, hatten wir ja immer diese Asymmetrie drin. Haben wir immer wieder drüber gesprochen, dass Yuki fast rechts außen gespielt hat häufig und auf der linken Seite wir ein bisschen defensiver standen. Und ich glaube, das sollte so ein kleiner Überraschungseffekt sein, dass er Romano auf die andere Seite und dann versucht mit dem Mann, mit den Flanken über die Seite zu kommen, zumal da auch mit Ogbus irgendwie Rechtsverteidiger Nummer 4 oder so, also das war auch noch die vermeintlich schwache Seite, die er da bespielen wollte, aber ja, hat auch nicht so richtig...
Naja, und Thion hat unter der Woche jetzt auch gesagt, ne, hat auch Romano Schmid als Schlüsselspieler ausgemacht, ne, ja, hat auch gesagt, ey, das ist so ein guter Fußballer, der muss das bloß auch einfach wieder verstehen.
Ja, und der braucht halt vor allem auch jemanden, mit dem er spielen kann. Denn,
ja,
genau. Also,
ja, das ist ein total guter Punkt, ja.
Das ist halt wirklich das Ding, und du siehst es wieder, ne, und das, es ist niemand da, der entgegenkommt und der mit ihm spielt. Ja, Jinma kommt nicht entgegen, und wenn, dann würde ich sagen, lass es lieber und geh steil. Ja, so den kannst du halt schicken, und da haben wir jetzt mittlerweile auch schon, ja, unter Steffen hatten wir ja ein paar Spielzüge entwickelt, wo wir das auch zur Geltung bringen konnten. Aber gegen eine massierte Abwehr wie Freiburg ist er halt einfach wirkungslos. Wenn kein
verstecktes Plädoyer für einen Bangula, ne?
Ja, aber eigentlich bräuchtest du einen Spieler wie Keke Top und das frei. Und das ist ja wirklich, also dem ist ja wirklich noch weniger gelungen als in den Spielen davor. Das, also wie da die Bälle weggeflippert sind.
Ja, genau. Ja.
Das ist wirklich, und da weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie eine gute Idee war, ob denen das nicht unter Druck gesetzt hat, diese großen Worte nach diesem, ne, Weltklasse-Tor vorher. Und oh Mann, der wirkt wirklich komplett wie gehemmt. Und warum Milosevic nicht spielt, ich verstehe es nicht.
Ja, das ist, also die Frage wäre halt auch, hätte man Thion unbewusst zu mehr Risiko gezwungen, wenn Duarte und Grosso nicht da wären? Ne, ja. Dann hätte er sich vielleicht noch unvoreingenommener, und dann zwar auch mit größerem Risiko, aber hätte sich ein unvoreingenommeneres Bild vom Kader, von der Leistung, von den Charakteren machen müssen.
Ja,
ja, als sich da jetzt ein Stück weit auf Grosso und Duarte zu verlassen, bei denen man nicht genau weiß, ob die nicht eigentlich auch Teil eines Problems waren. So.
Ja, naja, oder vielleicht auch hätten Teil der Lösung sein können. Auf jeden Fall muss Thion sich da halt erstmal reinfuchsen. Ne? Mhm. Er ist jetzt halt niemand, der kommt und sich wie ein Pavian auf die Brust klopft, wie ein Gorilla, und sagt so, und jetzt, was ist denn das für ein Scheiß hier? Jetzt machen wir alle so, wie ich sage. Ja, aber sowas wäre eigentlich nötig. Das ist natürlich nicht sympathisch. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn du eine Veränderung und einen neuen Impuls und so willst, ne, und sagst, du, jetzt ist hier nur noch Abstiegskampf und so, und wir müssen jetzt dringend die Reißleine ziehen. Ja, aber dann brauchst du genau so einen. Denn dann jemanden hinzusetzen, der weniger Erfahrung hat, aber ein ähnlicher Typ ist, ja, welcher Funken soll rüberspringen, ne? Das ist, frage ich mich. Und jetzt, wie undankbar jetzt aber auch für ihn, jetzt das Bayern-Spiel zu haben, ne?
Ja, also, wie du sagst, wie du richtigerweise sagst, ne, das musst du in Klammern setzen. Da muss die Bestrebung sein, dass ich das jetzt laut sage, da muss die Bestrebung sein, dass du da nicht komplett gebrochen rausgehst.
Ja.
So, und ja, ich, ja.
Digga, und da weißt du doch jetzt schon, dass sich Malatini und Koulibaly, die haben doch jetzt schon Streifen in der Hose vor Angst.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Überleg mal, ey, wie jung die sind und unter welchem Druck die stehen. Und die haben beide Fehler jetzt gemacht, die zu den 0-1-Niederlagen führten. Ja, und der Förderer von Koulibaly, der ihm immer den Rücken gestärkt hat, ist rausgeschmissen. So, ey, wie muss sich dieser Junge fühlen? Und dann kommt Harry Kane jetzt. So, und ich glaube, der hat schon drei Rosenkränze gebetet, dass Olise gelb gesperrt ausfällt auf der Seite bei Bayern. Aber gut, dann kommt halt Gnabry, ne? So, aber wie es denen gehen muss, so, und deswegen mein Appell an die Führungsspieler, ey, wo seid ihr? Ihr könnt euch nicht mehr verstecken und die Jungen da im Wind stehen lassen. Und mit dem Finger auf die Stürmer zeigen. Und wenn ihr tausendmal recht habt, dass Qualität fehlt, man sagt es einfach nicht und nicht in der Situation.
Ja. Problem, denke ich, was wir haben, was die Situation jetzt ungleich schwieriger macht, ist, dass in der Vergangenheit zu den Führungsspielern, die uns in solchen Situationen immer auch so ein Stück weit an den eigenen Haaren aus dem Schlamm gezogen haben, das waren Baller. Ne, das waren alles Leute, die auch mit einem gewissen unorthodoxen Ansatz Spiele mal in Eigenregie in eine bestimmte Richtung gedrückt haben oder gequetscht haben, ne? Duxch, Weiser, Ja, und das dann in Zusammenarbeit mit lauten und grimmig entschlossenen Leuten wie Friedel und Jung und so.
Und Bittencourt und Grosso.
Ja, genau. Ja. War eine gute Mischung, ne? Und jetzt hast du halt, jetzt ist deine Führungsspiele, das sind halt Spieler, die selbst nur sehr begrenzt bewiesen haben, dass sie im Alleingang Spiele beeinflussen können. So, ne? Also ich sag Friedel, ich sag Stay. Das sind eher Leute, die in einem funktionierenden Konstrukt super aufgehoben sind. Und das, ich hoffe, sie belehren uns eines Besseren, aber das macht mir so, da habe ich so ein bisschen Schiss vor.
Ja, aber halt gerade auch solche Spieler wie Dux und so, ne? Erinner dich, oder Grosso oder Jung, oder selbst Bittencourt, wie wurden die angefeindet? Auch vermutlich vom, ja, großer Teil deckungsgleich, vermutlich, der Kritiker, sag ich mal. Das heißt, die waren es gewohnt, immer sich Kritik zu stellen und immer unter diesem Druck zu stehen und dafür Lösungen zu finden und auch eine gewisse Härte und so. Ja, und wir haben auch diesen Lernprozess ja in den letzten Jahren, weißt du noch, Marvin, leg mal Handy weg und so, ne? Haben wir ja auch begleitet. Aber die sind halt dran gewachsen und haben sich bewiesen. Die hatten
eine Antwort drauf.
Und haben sich das erkämpft so und haben sich durchgesetzt. Und genau das muss jetzt die neue Generation der Führungsspieler, wenn sie es denn sein will, auch tun. Und das sehe ich im Moment, bei Romano sehe ich das noch. Ja,
der der
zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, Verantwortung zu übernehmen, auch mit dem Risiko, dabei ständig mies auszusehen. Aber er macht halt tausend Sachen, die andere nicht machen. So. Aber auch ein Sennelinen, ein Jens Day, da muss mehr kommen. Das ist leider so.
Ne? Ja, bei Jens Day denke ich das auch regelmäßig. Also gerade auch mit dem Selbstverständnis eines der torgefährlichsten Mittelfeldspielers der Liga.
Ja.
So, also was er ja auch letztes Jahr schon bewiesen hat und auch dieses Jahr wieder angestrebt hatte.
Ja.
Da bin ich bei dir, ja.
Ja, und das kann nicht sein, dass halt ein Yuki Sugawara da schon in eine Führungsrolle reinwachsen muss und irgendwie mit auf Englisch da irgendwelche Anweisungen gibt, obwohl der die kürzeste Zeit da ist. So, das kann nicht sein. Oder dass ein Mio Backhaus mit, ne, gerade aus der Pubertät raus, der eine enorme, unter was für einem Druck der auch steht und wie gut er das macht, dass der da schon die Leute stellen muss und so. Und da müssen andere Spieler reinwachsen. Jetzt.
Die müssen mehr zusammenarbeiten in diesem Kontext.
Das ist so. Ja. Eine Frage noch und auch da, weil es mir aufgefallen war, weil die Meinung natürlich auch von bis ging, das Rätsel um Bangula hieß es, weil er auch unter dem Trainer nicht Startelf war. Was sagst du?
Ja.
Ist es ein Rätsel?
Also da bin ich wieder darauf angewiesen, die Leute, die sich dazu äußern, aus dem Verein beim Wort zu nehmen. Ne? Daniel Thun hat gesagt, er ist ein veranlagter Spieler. Das muss er mir im Spiel auch zeigen, dass er in die Startelf gehört. Im Training auch zeigen, dass er in die Startelf gehört. Also paraphrasiert bedeutet das, häng dich mal im Training gefälligst ein bisschen mehr rein.
Okay.
Gleichwohl ich auch glaube, dass auf der Suche nach signifikanten Veränderungen, um in irgendeiner Form den Turnaround zu schaffen, auf der Shortlist von Daniel Thun steht, Bangula in die Startelf.
Also ich würde fast eine Wette abschließen, dass er gegen Bayern startet.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und ich fände es aber dann auch richtig und wichtig, dass er auch gegen St. Pauli startet.
Ja, aber...
weil ich einfach der Meinung bin, dass das ein Spieler ist, dem du oder der besser wird mit dem Vertrauen, das er spürt.
Ja, okay, aber er muss auch erstmal zeigen, dass er das Vertrauen rechtfertigt und dann muss er sich auch erstmal aufdrängen. Das gehört nämlich auch dazu, ne? Und das Rätsel um Bangula ist vermutlich gelüftet. Es liegt einfach an schlechten Trainingsleistungen.
Naja, und es liegt halt eben auch einfach an einem System, für das er nicht geholt wurde, ne? Das gehört ja auch zur Wahrheit. Es gibt im 5-3-2 gibt es für ihn nicht die perfekte Rolle.
Nee, das ist richtig, aber wir haben ja schon alle möglichen Systeme gespielt und wenn er jetzt so ein hochbegabter Typ wäre, auf den man jetzt nicht verzichten könnte, dürfte, in Klammer auf, was ich sogar für möglich halte, aber nicht genau beurteilen kann, dann würde man ja auch ein System auf ihn zuschneiden und ihn so. Aber es scheint ja jetzt nicht nur die Blindheit von Horst Steffen gewesen zu sein,
Nö, aber just saying, beste Spiele im 4-3-3.
Ja, aber, ne, aber Startelf-Einsätze, dafür reicht es nicht, 10 Millionen auf dem Rücken stehen zu haben.
Ja, das, da bin ich dann dabei. Also das, da muss das gezeigt werden. Aber nochmal, ja. Und das hast du ja, glaube ich, in zwei, drei anderen Folgen auch schon richtig analysiert. Wenn du in einem System spielst, in dem Bangula auf der Position, wo er am besten aufgehoben ist, Defensivaufgaben erfüllen muss, die er nicht erfüllen kann, weil er nicht dazu bereit ist oder weil er es nicht gelernt hat oder you name it, egal, dann hast du als Trainer einfach ein Problem, den Typen in die Startelf zu bringen. Da bin ich, das verstehe ich dann.
Exakt, ne? Und das war ja das Problem von Horst Steffen war ja, dass er ja auf, also es, wie gesagt, es war ja eigentlich so eine Art 4-3-3, ja, so. Mhm. Das heißt, du hast einen linken Außenverteidiger und davor Bangula auf seiner Idealposition auf dem Flügel, ne?
Ja.
So, und dann wurde umgestellt auf Druck von, ja, von außen, von innen, Friedel soll nicht mehr Linksverteidiger spielen, wieder zurück auf Dreierkette. Und damit fiel Bangula raus. Und das hatten wir analysiert. Ja, genau. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht sagen, Friedel soll aber in der Mitte Dreierkette spielen und Bangula soll links außen. Ja, das geht nicht. Ja. Da müssen wir mit 12 Leuten spielen. Das geht nicht auf. Genau. So.
Ja.
Ne? Und vielleicht ist das dann auch, aber auch das erwarte ich jetzt von den Führungsspielern, dass auch ein Marco Friedel sich jetzt selbst die Frage stellt oder auch mit Tune und sich überlegt, okay, vielleicht
wie
doch
kriegst du deinen besten Fußballer eingebaut? Punkt.
Ja.
Das ist ja ehrlicherweise ein Punkt. Weißt du, weil das Ding ist ja, ich finde die Analyse ja richtig, ja, zu sagen, ehrlicherweise ist eigentlich das größte und wahrscheinlich auch der unterschätzteste Punkt der Verantwortlichen mit Blick auf die, den Umbruch im Kader im Sommer, ja, dass du gestandene Führungsspieler, die gleichzeitig Baller waren, rausgenommen hast aus der Gleichung, ja, und dann auch noch welche nachverpflichtet hast, die in dieses gelernte Konstrukt, in dem Romano Schmid auch gut war, weil er dort gefahrenfrei mitschwimmen konnte, ja, und jetzt hast du halt eben einen Spieler, der auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass immer wenn der Fokus auf ihn gerichtet ist, er immer eher verkrampft mit Romano Schmid. Hast du jetzt eine Offensive, die mehr oder weniger in der Kreativität allein auf seinen Schultern ruht bislang.
Ja.
Und da macht er bislang keine gute Figur
drin. Ja, okay, aber alleine, dass es alleine auf seinen Schultern ruht, ist ja auch schon ein entlastender Faktor und ein belastender für seine Nebenleute. Dass von vorne im Sturm nichts kommt, da haben wir tausendmal drüber gesprochen, aber wie gesagt, ich erwarte da auch mehr von Stay. Und ich erwarte auch mehr von einem Bangula, der auch mich nicht immer hundertprozentig überzeugt hat, auch wenn er
spielt halt nie.
Ja, ich bin auch das dafür, ja das dass er spielt, aber ich will halt nur sagen, alle haben da ihren Beitrag jetzt zu leisten.
Ja, da bin ich total dabei, ja.
Und wenn du dich jetzt noch weiter zurückziehst und sagst, siehste, ne, an mir lag's ja nicht, sondern die Offensive hat keine Qualität und Justin und so. Ey, tut mir leid, das ist mir zu wenig.
Ne? Du, ich sag dir, wir müssen jetzt diese Zahnarztbehandlung, da müssen wir jetzt durch. Und ab dann sollten sich alle Werder-Fans und auch die Verantwortlichen und ehrlicherweise auch die Spieler mal wieder darauf konzentrieren, dass man irgendwie jetzt mal fernab aller Kritik gemeinsam in irgendeiner Form eine Mentalität entwickelt, gemeinsam, also intern und extern, die uns irgendwie zum Klassenerhalt trägt.
Ja, wir brauchen sowas wie Aufwerdern. Das war doch von dir.
Ja, ja. Die Green-White-Wonder-Wall.
Ja. Wir sind bereit. Du, wir unterstützen das.
Wir malen hinter den Kulissen malen wir schon Pappschilder und stricken Schals.
Aber das ist genau das, ne? Ich meinte das die letzten Wochen irgendwie, ich habe Angst, dass wir so ein Wurstverein werden, ne? So, wo man von draußen rein regieren kann. Und das hat so ein bisschen, ne, das, ja, Fritz das dann gemacht hat mit Horst, sprach halt für mich dafür, für genau diesen Eindruck. Und ich finde, das stört mich jetzt auch, und da sprachen wir ja eben auch schon kurz drüber, dass jetzt so viel Zeit investiert wird in so eine PR, in so eine Schamoffensive, so eine mediale Rechtfertigungskampagne, das stört mich auch, weil dann denke ich mir, das braucht ihr nicht. Ja. Ja, das könnt ihr machen am 30. Spieltag, wenn wir dann immer noch auf dem Platz stehen und es um euren Kopf geht. Ja, aber jetzt bitte Jetzt müssen wir nicht die Wogen glätten, sondern Fußball retten, vielleicht.
Ja, und dass dann halt eben der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende und der geschäftsführende Finanzen sich auch noch genötigt sehen, in der Öffentlichkeit als vehemente Fürsprecher Fritz aufzutreten, erzeugt möglicherweise einen noch stärkeren Eindruck der Lame Duck, wenn man so will.
Ja. Auf der anderen Seite kann man bewerten, wie man will. Das ist natürlich auch, es stimmt natürlich auch, immer nur irgendwie Kopf ab, ist natürlich auch gar keine Lösung für gar nichts. Und wir sehen ja gerade, dass vielleicht auch nicht immer die beste Idee ist beim Thema. Aber diese Massivität, wie sie jetzt alle, ne, Philbri, Fritz, Hess-Grunewald. Dann
Niemeyer. Niemeyer hat sich auch noch geäußert.
Niemeyer, dann kam diese Füllkrug-Karte. Ja, wir hätten ja fast den Füllkrug zurückgeholt. Ja. Auch diese Rhetorik.
Habt ihr aber nicht.
Ja, ne? So, und denn normalerweise sagt man das doch nicht. Wir haben telefoniert und haben mal gecheckt und wenn es nicht klappt, dann spricht man nie wieder drüber. Aber das ist doch jetzt nur diesem Rechtfertigungsdruck geschuldet, jetzt zu sagen, wir haben übrigens mit dem Lücke telefoniert. Ja. Wir haben mit dem Lücke telefoniert. Ey Mann, was soll das? Und auch diese Tune-Rhetorik, das klingt alles, der klingt wie ein TV-Experte. Ja, und das ist alles so glatt und nach außen und so, aber das ist mir ein bisschen am Thema vorbei. Ich will jetzt erstmal, dass es da ein bisschen raucht und ein bisschen brennt auf dem Platz.
Ja, so. wir geben ihnen ein bisschen Zeit. Ja. Der erste Eindruck, da liegen wir übereinander. Ja, müssen wir. Und ich habe auch die Hoffnung noch nicht verloren. Sagen wir es mal so: Die erste rote Alarmsirene fängt schon an, sich zu drehen. Sie macht aber noch keine Geräusche. aber ich bin da in der Einschätzung und in der Sorge auch bei dir. Ich hoffe, dass Tune dann aber wenigstens doch so viel Erfahrung mit Mannschaften im Tief hat, dass er wenigstens die ein oder andere Karte noch im Ärmel hat.
Ja, und er muss sie auch spielen. Er muss was riskieren. Tune muss mutig sein. Er kann jetzt nicht auf dieser tu keinem weh und am Ende was hoffentlich nicht meine Schuld, was die anderen jetzt gerade alle anfangen. Ey, wenn der da mitmacht, dann gehen wir irgendwie arschglatt gebügelt und gut geschminkt, gleiten wir dem Untergang entgegen. Ne? So, und wenn wir weiter sagen, die da vorne sind zu schlecht und ich verlasse mich auf meinen Co-Trainer, der ist ja schon viel länger hier. Das geht so nicht. So, da muss jetzt mal einer einen Arsch in der Hose haben und da muss jetzt auch mal einer die Sache in die Hand nehmen. Und das ist mir alles, und jetzt auch lese ich da jetzt, Friedel meckert jetzt im Training die Kollegen, Klammer auf, ich zeige jetzt ein bisschen Führungsstärke, schreib das mal. Das ist doch, was soll das? Ne? Das ist mir alles zu sehr Nabelschau und Selbstbeschäftigung.
Zu sehr an die Öffentlichkeit gedacht. Ja.
Ne? Und ja, so. Und ich sag's nochmal, ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir nicht absteigen werden. Und wir werden mit Horst nicht abgestiegen und wir werden auch mit Daniel Thune nicht absteigen. So, wir sind gut genug. Wir müssen nur mal wieder ein bisschen aufhören, uns wie so ein Hühnerhaufen zu verhalten und mal wieder ein
haben
bisschen.
Wir ehrlicherweise alle 22 auch gesagt. Ich würde mir wünschen, dass der Alarmismus deutlich früher anschlägt dieses Mal, also auch mit Blick auf bei den Spielern. Ja, das warten wir jetzt erstmal ab. So,
Bayern.
Gucken wir auf Bayern. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich es mir angucke. Also ich bin nicht im Stadion, ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir im Fernsehen anschaue. Dann bin ich das.
Ja, bist du.
Andere nennen es Selbstfürsorge, ein Thema, das ihnen auch mal ganz gut tun würde, Herr Kuhlmann. Ja, mit Blick auf die Leistung von Werder Bremen.
Verdammt. Thema Frust bin ich Overperformer. Ich erinnere mich.
Ja, in Sachen rumheulen wäre ich das dann wohl. sage mir aber doch, auch mit Blick auf das, was wir jetzt eine Stunde lang ausgerollt haben, weil wir es nicht sagen können, wie er es dann letzten Endes machen wird, was würdest du denn verändern an der Aufstellung mit Blick auf das Bayern-Spiel und dem vorhandenen Personal?
Also wir haben ja hinten überhaupt keine Möglichkeiten. wir haben ja...
Ja, Stark trainiert jetzt wieder mit der Mannschaft, aber ist wohl noch nicht für den Startelf-Einsatz fit. Ja.
Genau, Pieper auch erst frühestens in 2-3 Wochen. Ja. Eine Fleischwunde und dann hat sich entzündet wegen Rasen.
Ja. Mike Hanke hat ihren Beitrag mit Gefällt mir markiert. Ja, der hatte doch eine Rasenallergie, ne?
Ja, haben wir, aber haben wir denn keine Teamärzte oder was?
Ja, genau.
Wie kann denn das passieren? Ja. Naja,
hat Klaus Filbri mit seiner Zahnbürste sauber gemacht.
Ja, ey, Mann, aber mit der gebrauchten.
Ja, genau.
Ja, okay. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt schlau wäre, mal ein Experiment zu machen und gegen Bayern, auch dann spielen wir jetzt mal Viererkette. Ja. Ich würde schon sagen, wir haben da gar keine Wahl. Wir spielen wieder mit den Dreien, ja, und hoffen, dass Julian Malatini keine rote Karte kriegt, weil den brauchen wir dann nämlich eine Woche später gegen St. Pauli.
Ja, ja.
Das ist ja so.
Also da schreibe ich so, aber nach vorne, da muss man auf Konter setzen, oder?
Ja, natürlich.
Da spielst du doch mit einem Bangula und mit einem Jinma.
Ja, Bangula, Jinma. Würde ich auch sagen, auf Konter. Und die drei im Mittelfeld und die Außen. Ich denke, das Thema Konter, links spielt Agu.
Ja.
Und rechts Yuki und die drei im Mittelfeld.
Ja, oder Schmiedi mal raus und Leo bringen. Ja. Ja, genau. Die Zuschriften gehen bitte direkt an mich, nicht an Thomas.
Ja, die Zuschriften gehen an dich. Mehr wollte ich
sagen. Ja, genau. Lalalala.
Sag ich dazu nicht.
Ja, komm, dann machen wir jetzt, auch weil die Stunde jetzt mittlerweile voll ist, machen wir jetzt hinten raus noch die Tipps. Da bin ich mal gespannt, was von dir kommt. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Wir schießen ein Tor.
Ja, okay. Also sagst du 1 zu X.
1 zu, ja, ich muss mich festlegen. Ne? Ich glaube schon, dass wir, Bayern will jetzt, die spielen nächste Woche gegen Dortmund, glaube ich, wenn ich das, oder in 2 Wochen, die geben sich da keine Blöße. Ich glaube, die werden ein paar Spieler schonen. Ja, aber ich glaube 1-5.
Ich sag 0-6. Und ehrlicherweise, die Mission Daniel Thun, die geht für mich auch richtig erst danach los. Und ich hoffe, dass er wenigstens jetzt dann schon die Woche hat nutzen können, um ein bisschen mehr Fundament zu legen für das, was dann danach kommt.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Bayern nicht die Abrissbirne für die ersten Mauersteine spielen.
Nein, wie gesagt, und auch da, ne, wir hatten das Thema ja bei Horst auch, kriegt dann der Trainer den Druck und der Fehler liegt aber vielleicht einfach im Zeitpunkt, wo er da hingesetzt wird. Das weißt du doch, dass du dem neuen Trainer, egal wer es ist, einen wirklich denkbar schweren Start verschaffst. Ja. Ne? Also da kann man ja auch noch nach dem Bayern-Spiel warten. Aber gut, okay. Das ist alles nicht mehr zu ändern.
Wir gucken, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wenn ihr das hier heute am Veröffentlichungstag hört, dann habt ihr den Freitag noch zu überstehen. Wenn ihr es Freitag hört, dann habt ihr ein schönes Wochenende für euch. Oder eben nicht so schön, je nachdem, wie ihr es mit dem Fußball haltet. Aber wir versprechen euch auf jeden Fall, dass wir versuchen, uns zeitnah nach dem Bayern-Spiel zu melden. Dann blicken wir auf ein hoffentlich schönes Fußballerlebnis voraus. Nämlich wir beiden Hübschen als Worum-Podcast am Mellantor beim Spiel St. Pauli gegen Werder. Da freue ich mich schon mega drauf.
Ja, das wird so geil, wenn wir diesen Überraschungssieg schaffen. Du kannst dir dann ja die Highlights später in der Sportschau angucken.
Ja, lang lebe das Real Life. Mhm. Aber danke für deine Häme und dir viel Spaß im Stadion, mein Freund.
Ja, vielen Dank. Arschvoll zum Valentinstag. Du, ich stehe drauf.
Ja, das, wie gesagt, Name meines, in diesem Sinne. Ja. Macht's gut, alles Gute, wir hören uns bald wieder und haltet durch. Und dann ist der Zahnarztbesuch am Sonntag dann auch vorbei. Also, macht's gut.
Danke fürs Hören. Bleib tapfer. Ey, das letzte Ciao. Mal, als du nicht gucken konntest, haben wir 3-2 in Dortmund gewonnen.
Da waren aber noch ein paar andere Spiele, wo ich nicht gucken konnte, die dann eher nach hinten losgegangen sind. Ja, also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.